So, wir fahren fort und ich mache es jetzt mit den Texten ganz kurz, dass wir noch die Zeit haben für eine Zusammenfassung und Bündelung. Da wir jetzt erholt sind, singen wir jetzt kein Lied, sondern singen es dazwischen hinein. Und noch ein paar Anmerkungen zum Matthäusevangelium. Es wäre ja im ursprünglichen Plan gewesen, Matthäus 16, 13, folgende, das Petrusbekenntnis. Ich möchte das jetzt nicht im Detail auslegen, sondern einfach ein paar Hinweise. Und zwar zunächst ein Hinweis auf den Zusammenhang wieder. Für die Auslegung ist die Berücksichtigung des Zusammenhangs mit der wichtigste Schritt. Der Zusammenhang bewahrt vor einer falschen Hineintragung. Wir sollen ja keine Eisegese, sondern eine Exegese machen. Der Zusammenhang bewahrt uns auch davor, dass wir mit unseren Assoziationen spazieren gehen. Wir nehmen ja manchmal den Text nur als Sprungbrett. Und dann sind wir bei unseren Gedanken und merken gar nicht mehr, dass es mit dem Text nichts zu tun hat. Wir hatten eine Zeit lang einen Gemeindepfarrer, da sagten wir das Letzte, der steigt nach jeder Textverlesung, steigt er in seinen Hubschrauber, fliegt ihn nach Afrika und erzählt, dass man den armen Kindern aus Afrika nicht die Banane wegessen soll. Und das zu jedem Text. Das war dann der Hubschrauber, Bananenhubschrauber. Wir sollen den Text, können wir jetzt Beispiele, wir sollen lesen, was da steht. Was da steht, ist viel wichtiger, wie was mir einfällt. Es geht nicht darum, was mir einfällt. Es geht darum, was da steht. Es steht geschrieben. Da ist der Zusammenhang ganz wichtig. Jetzt, sonst mache ich hier eine methodische Vorlesung, das möchte ich nicht. Für die Vorbereitung den Zusammenhang berücksichtigen, aber nicht dann bei der Andacht so anfangen. Jetzt möchten wir auch noch den Kontext bedenken. Dann ist die Andacht kaputt. Das machen wir in der Bibelarbeit. Ich sage das, weil das immer unsere Studenten so oft machen. Das muss ich im nächsten Semester Ihnen sagen, dass man das nicht macht. Das ist doch langweilig bei der Andacht. Das machen wir bei der Vorbereitung, aber bei der Andacht. Bei der Andacht muss man mit was Pfiffigem anfangen. Und nicht, jetzt bedenken wir den Kontext. Vor allem, wenn man es mit Jugendlichen zu tun hat, da muss man sich jede langweilige Einstieg muss man sich ersparen. Das gehört an den Schreibtisch. Und für die sachliche Vorbereitung, aber in die Verkündigung gehört nicht der Kontext, sondern da muss es dann sprudeln, wie beim Sprudel. Hochinteressant, das Bekenntnis des Petrus. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und was kommt als nächster Abschnitt? Vers 21. Die erste Leidensankündigung. Jetzt ist der Petrus durch Gottes Hilfe so weit, dass er weiß, wer Jesus ist. Und im nächsten Abschnitt sagt Jesus, dass er leiden muss. Merken Sie Johannes 1, genau sachlich das Gleiche. Und das war natürlich kaltes Wasser für den Petrus. Ja, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und ich bin vielleicht mal Regierungssprecher. Nicht? Da wäre ja der Petrus der Richtige gewesen. Ja? Ich darf dann vor dir her und Christus. Und im nächsten Abschnitt sagt Jesus, ich muss leiden. Versteht Petrus nicht. Das widerfahre dir ja nicht. Im nächsten Abschnitt, Vers 24 folgende. Nicht nur Jesus muss leiden, sondern vielleicht auch seine Nachfolger. Und der nächste Abschnitt. Die Verklärung Jesu. Ich lasse es jetzt bei diesem, weil es die Zeit nicht leidet. Aber merken wir, was hier geschieht. Petrus Bekenntnis, Christus der Sohn Gottes, Leiden dieses Gottessohnes, Sterben, Leiden auch der Nachfolger. Wer sein Leben erhalten wird, der will es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und dann bleibt dieser Abschnitt nicht in der Niederung, sondern jetzt gehen die drei Jünger mit Jesus auf den Berg und er wird verklärt. Sie hören die Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Bei der Verklärung muss man noch einen Nebensatz dazu tun. Das hat nur Lukas, dass er vorbereitet wird für seinen Weg nach Jerusalem. Aber da steht dann auch bei Lukas interessanterweise, dass Petrus und seine Gefährten waren vom Schlaf überwältigt. Die haben das Entscheidende immer verschlafen. Also Schlaf ist wichtig, aber es gehört die Weisheit dazu, wenn man besser schlaft und wenn man besser nicht schlaft. Das ist, also die Jünger haben oft immer am falschen Punkt geschlafen, ja. Und damit haben sie das Entscheidende verschlafen, ja. Also. Dieser Zusammenhang. Ein Höhepunkt im Matthäusevangelium. Weil in dieser Klammer von Petrus Bekenntnis und Verklärung es wieder um die Frage geht, wer bist du? Was sagen die Leute? Jesus hat hier eine Umfrage gestartet, wie man es ja heute regelmäßig macht. Ich werde jetzt nichts sagen zur letzten Umfrage, was die Politiker anbetrifft. Nicht, dass hier irgendein Verdacht einer Parteilichkeit aufkommt. Aber das, was bei uns ständig gemacht wird, Umfragen, 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 das hat hier Jesus gemacht. Ja, was sagen die Leute, wer bin ich? Was sagt ihr? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und jetzt gehen natürlich die Auslegungen hier weithin, so weit, dass sie sagen, hier hat Petrus noch nicht die Erkenntnis der Gottessohnschaft, sondern es ist das Verständnis des Alten Testaments noch vorausgesetzt. Gottessohn im Sinne des Messias, des Erfüller des Alten Bundes. Man kann darüber streiten. Ich persönlich bin der Meinung, ob nicht doch auch schon bei Petrus mehr mitgeschwungen hat. Denn die Antwort lautet, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Christus des lebendigen Gottes Sohn und mein Vater im Himmel. Diese Verbindung, Christus der Sohn Gottes, Christus ist ja kein Name. Machen Sie das auch im Unterricht klar, Jesus hieß nicht Jesus Christus. Jesus der Vorname, Christus der Nachname. Das sagen immer die Schüler, wenn man fragt, wie heißt Jesus, wie hieß er? Jesus Christus. Nein, Christus ist ein Titel. Ich halte es für falsch, wenn man sagt, es wurde zu einem Namen. Das ist im Neuen Testament kein Name. Es ist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Ein Würdetitel, ist ein Königstitel. Dass aber diese Verbindung so häufig vorkommt, Johannes 20 am Schluss, diese Stelle, viele Stellen, Christus, der Sohn Gottes, bringt mich persönlich zu der festen Überzeugung, dass hier mehr gemeint ist mit dem Sohn Gottes Begriff, als dass hier der alttestamentliche Messias, der erwartet wird, gemeint sein könnte. Hier ist wirklich der Sohn Gottes, der gleichzeitig der im Alten Testament verheißene Messias ist. Hier begegnen sich zwei Linien, der verheißene Messias, der Sohn Gottes. Für Ihr persönliches Studium eine Empfehlung, Matthäus 21 und 22, die fünf Streitgespräche Jesu mit den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten. Hochinteressant. Über die Auferstehung, über die Steuer, über die Frage, ist der Herr im Psalm 110 Davids Herr oder Davids Sohn? Wir haben ja nie so deutlich oder die Antworten gar nicht immer so deutlich. Aber die Frage, wer ist der, der so redet? Ein letztes. Ich habe gesagt, im Prozess geht es um die Frage, wer ist Jesus? Wenn wir aufschlagen, Matthäus 26, Vers 63, aber Jesus schwieg still und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du bist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Es ist interessant, dass Jesus antwortet mit Daniel 7. Bist du Christus, der Sohn Gottes? Du sagst es. Ich bin auch noch der Menschensohn. Da sind alle Titel versammelt auf einem Haufen. Wobei ich vermute, dass auch hier das Verständnis, Christus, der Sohn Gottes, von den Schriftgelehrten her ein messianisches Verständnis sein kann. Ich bin ganz überzeugt, es war für die Juden überhaupt nicht einfach, mit dem wesensmäßigen Sohn Gottes umzugehen. Und für die Schreiber des Neuen Testaments, für die Jünger eine völlig neue Welt. Trotzdem haben es Juden uns so geschrieben. Wenn Jesus hier gesagt hatte, nein, ich bin ein Prophet, ich bin ein Lehrer, hätte er sein Leben gerettet. Es geht im Prozess um die Frage, wer ist Jesus? Jesus ist nicht gestorben, weil er lieb zu den Frauen war. Entschuldigung, er war lieb zu den Frauen, aber ist nicht deshalb gestorben. Jesus ist auch nicht gestorben, weil er für die Schwachen da war. Jesus ist gleich gar nicht gestorben, weil er gegen die Obrigkeit war. Wann war er denn gegen die Obrigkeit? Er hat einmal gesagt, der Herodes sei ein Fuchs. Aber er hat nie zur Gewalt gegen die Obrigkeit auf, gar nie. Das sind alles Erfindungen. Jesus ist gestorben, weil er hier sagte, ich bin's. Und da ist die ganze Erklärung des Todes Jesu, die aus der feministischen Ecke kommt und sagt, der Tod Jesu ist die Konsequenz seines Lebens, weil er für die Armen und Schwachen war und gegen die Reichen und gegen die Obrigkeit und für die Frauen, deshalb sei er gestorben, das ist neutestamentlich absolute Erfindung. Also da sage ich ganz leidenschaftlich. Da liest man alles in die Bibel hinein, was nicht dasteht. Wann war denn Jesus gegen die Reichen? Jesus war doch nicht gegen den Reichen. Jesus war gegen den falschen Umgang mit dem Reichtum, bis heute. Aber er lag. Sein Leichnam lag im Grab eines Reichen, eines Stinkreichen. Wer außerhalb Jerusalems gelebt hat, und sich in Jerusalem ein Steingrab erster Güte leisten konnte, der hatte Cash. Aber hundertprozentig. Und indem dieser reiche Mann, Josef von Arimathia, Jesus sein Grab geschenkt hat, hat er sich zu ihm bekannt und hat ihn zu Grabe gelegt. Und der Nikodemus war auch dabei. Also bitte hier keine Märchen weiter tradieren. Ein für alle Mal Schluss. Jesus ist gestorben, weil er sagte, ich bin's. Ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Deshalb ist er gestorben. Habt ihr seine Gotteslästerung gehört? Dass Johannes wird ein Mensch, der sich zu Gott macht. Deshalb ist Jesus gestorben. Und mit allem anderen können wir auf der sachlichen Ebene umgehen. Wie war das mit dem Reichtum? Wie war das mit den Reichen? Warum musste der reiche Jüngling sein Geld abgeben und der Josef nicht? Warum durfte der Lazarus sein Haus behalten? Jesus brauchte auch Geld. Der wurde auch unterstützt. Da gab es eine Gemeinde, die ihn getragen hat. Er ist im Haus des Lazarus eingekehrt. Da können wir uns am Wort Gottes orientieren, aber das ist nicht der Grund für den Tod Jesu. Völlig ausgeschlossen. Das sagt das Neue Testament an keiner Stelle. Die Zusammenfassung durch den Hauptmann am Kreuz, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist der Abschluss der Kreuzigungsszene. Ein Heide erkennt, wer Jesus ist. Man könnte hier zum Prozess noch viel sagen. Das müssen wir jetzt lassen. Aber es ist hochinteressant, das Gespräch mit dem Pilatus. Der Jesus die Unschuld attestiert und ihn trotzdem hinrichten lässt. Hochinteressant. Wer ist der, der stirbt, der über sein Kreuz schreiben lässt, der heidnische Hauptmann, der heidnische Verwaltungschef, Jesus Christus, der König der Juden. Hochinteressant. Jesus, der Sohn Gottes.